Na, geht's euch gut? Ja. Wer war schon im Urlaub gewesen dieses Jahr? Wer ist urlaubsreif? Sie gleich nicht. Okay, super. Also richtig im Urlaub, glaube ich, war ich auch längere Zeit nicht mehr. Aber ich bin auch nicht total urlaubsreif. Ja. Aber schön wär's mal wieder, oder? Ich glaube, so geht's jedem. Ja, ich habe heute ganz am Anfang eine kleine Geschichte mitgebracht von mir. Und zwar geht es darum, was ich so erlebt habe, oder um eine Frage, die ich meinem Pastor gestellt habe, kurz nachdem ich mich bekehrt hatte und den lebendigen Gott kennengelernt hatte. Und zwar kurz nachdem ich Christ wurde, kann ich mich noch recht gut dran erinnern, dass so ein Thema bei uns in der Gemeinde damals war geistliches Wachstum. Ja, es gibt ja immer wieder so Themen, die in Gemeinden gerade in sind. Prophetie oder Israel, keine Ahnung. Ja, gibt ja viele Gemeinden, da ist immer Israel irgendwie in. Und bei uns war aber zu der Zeit, also es war eine FEG-Gemeinde übrigens, wo ich mich bekehrt habe, da war das ganze Thema geistliches Wachstum gerade total, wie sagt man, on vogue. Es war total in gewesen. Und ich bin da so zu meinem Pastor gegangen, der hieß Eddie, oder heißt immer noch Eddie, oder Eduard, ja, Russlanddeutscher, ja, ein ganz guter, toller Kerl. Zu dem bin ich hingegangen und habe ihn gefragt: Hey Eddie, jetzt sag mir doch mal, wie kann ich geistlich wachsen? Was soll ich tun? Was ist dein Rezept? Und er ist so ein, irgendwie hätte ich nicht damit gerechnet, er hat total nüchtern geantwortet auf meine Frage. Ich habe gedacht, es kommt irgendwas total Tiefgründiges, irgendwas total Special-mäßiges. Aber seine Antwort war total unspektakulär. Er hat gesagt, lies jeden Tag die Bibel und bete. Ja, und ich so, oh, okay. Habe ich irgendwie irgendwo schon mal gehört, ja, von dir und von anderen Pastoren oder Ältesten, die hier predigen. Ja, coole Sache. Aber sind wir mal ehrlich, das klingt total langweilig. Bibel lesen, beten, aber in Wahrheit ist es total herausfordernd und auch total gewinnbringend und wahrscheinlich abenteuerlicher, als wir das uns eingestehen möchten. Und die Sache ist, Kommunikation, ja, jetzt bin ich beim Thema Kommunikation, ist ja eine wesentliche Grundlage für jede gelingende Beziehung. Und wenn wir sagen, wir haben eine Beziehung mit dem lebendigen Gott, dann gehört Kommunikation zu dieser gelingenden Beziehung natürlich dazu. Und aus dem Grund ist auch Bibellesen, also das Reden Gottes zu uns, und Gebet, also wir geben Antwort auf das, was wir da lesen, oder wenn Gott zu uns gesprochen hat, mit Dank, mit Anbetung, mit Bitte. Deswegen sind es und sollten das auch Grundpfeiler unseres geistlichen Lebens sein. Als Christen sollten uns Dinge wie, ich sag mal, körperliche Gesundheit und Fitness natürlich nicht unwichtig sein. Ja, also wenn du jeden Tag den Tag startest mit zwei weißen Toastbroten, dir Butter draufhaust und dann ewig lang nichts isst und dann vielleicht am Mittag irgendwie eine Lasagne in den Backofen reinhaust und abends auch nicht in einen Apfel beißt oder in einen Brokkoli oder so, dann ist es langfristig nicht gut für deinen Körper, aber es ist langfristig auch nicht gut für deine Psyche, weil Körper und Geist zusammenhängen. Ja, also dein psychisches Wohlbefinden wird darunter leiden, wenn du das machst. Wir sollen uns also bewusst und gesund ernähren. Aber was auch wichtig ist, neben dem, ist natürlich die geistliche Fitness, das, worüber ich gerade eben gesprochen habe. Das ist die oberste Priorität und sollte die oberste Priorität in unserem Leben als Christen sein, weil sich alles andere daraus ergibt, nämlich um eine gesunde Beziehung zu unserem himmlischen Vater zu haben, brauchen wir nicht körperliche Fitness, ja, sondern wir brauchen tatsächlich so eine geistliche Fitness. Und deshalb ist auch Gebet und Gebet und Bibellesen so wichtig. Und hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, wie du zum Beispiel jetzt in diesem Jahr geistlich wachsen möchtest. Ja, wo vielleicht deine Wachstumsschwellen sind oder was du dir da so Besonderes vorgenommen hast. Was sind deine konkreten Pläne und Wünsche? Hast du dir vielleicht irgendwelche Vorsätze genommen für dieses Jahr? Jetzt ganz in Bezug auf das geistliche Wachstum, also im geistlichen Sinne gesehen. Und ich finde, da lohnt es sich immer bei dem Thema, wenn es um geistliches Wachstum geht, wie auch bei gesunder Ernährung, sich Vorsätze zu nehmen, Vorsätze zu treffen, sich neu auszurichten auf diese eine Sache, sich da vielleicht ein Buch nehmen, so ein Journal, sich das aufzuschreiben, am besten zu Beginn des Jahres. Und dann kann man das wirklich sich immer wieder vergegenwärtigen, wenn man im Gebet ist. Ja, vielleicht hast du so ein Gebetsbuch, wo du das aufschreibst, Gebetserhörungen, wo du dann auch das immer vor Augen hast, was du dir da vorgenommen hast. Und ich will euch und uns ganz besonders heute zum Bibellesen animieren, denn die Motivation und die Kraft für geistliches Wachstum, das kommt nicht irgendwie jetzt von mir, nur von meiner Predigt. Ja, cool wäre es natürlich, ja, wenn da was davon hängen bleibt, aber der Hauptteil, das muss tatsächlich davon kommen, wenn du selbst im Wort Gottes forscht und da unterwegs bist und darin verankert bist. Ja, und natürlich da der Heilige Geist dann seine Wirkung entfaltest, wenn du dich wirklich auf Gott und auf das, was er dir sagen will, ausrichtest. Und ich habe mir gedacht, welcher Text wäre denn da bei dem ganzen Thema geeigneter als Psalm 119? Ja, Psalm 119, wir haben schon die letzten Male darüber gehört, das ist ein ganz wunderbarer Text über diesen ganzen Bereich geistliches Wachstum. Es ist ein Gedicht, ein Lied über das Wort Gottes selbst. Und hier können wir lernen von einem, also von dem Psalmisten, der im Wort Gottes zu Hause war. Ja, also das merkt man, wenn man das mal sich durchliest, und es dauert einige Zeit, es dauert länger als bei anderen Psalmen, dann merkt man, der Kerl, der Psalmist, der war wirklich im Wort Gottes zu Hause gewesen. Der hat sich ausgekannt und er hat sich auch von Gott tatsächlich inspirieren lassen. Psalm 119, das ist übrigens so ein paar Fakten, das Psalm 119, das ist der längste Psalm in der Bibel, und das längste Kapitel mit 176 Versen, wenn ich das richtig abgeschrieben habe. Ja, also wenn es falsch ist, dann sag es mir bitte danach oder das nächste Mal. Aber ich glaube, es ist richtig. Und trotz der Länge sagen keine zwei Verse in diesem Psalm das genau Gleiche aus. Niemals wiederholt sich da irgendwas. Und bis auf sehr wenige Ausnahmen kommen in jedem Vers ein Synonym für das Wort Gottes vor. Das fand ich richtig spannend. Ich werde hier gerade von irgendeinem Viech angekrabbelt. genau, in jedem Vers kommen Synonyme für das Wort Gottes vor. Und das kann übersetzt werden mit Wort. Also es sind 8 verschiedene Synonyme. Und zwar Wort, Wort Gottes, Weisungen, Zeugnisse, Mahnungen, Gebote, Befehle oder Satzungen. Und das ist quasi auch so das Überthema dieses Psalms, nämlich das Wort Gottes oder Gottes Wort. Und vielleicht denkt ihr jetzt, Überraschung, das ist ja auch unser Jahresthema, ganz genau. Die Liebe zum Wort, der Dank fürs Wort, also der Lobpreis des Wortes, Bewunderung des Wortes, aber auch der Nutzen, die Kraft, die Weisung, die Lehre des Wortes, genau das wird im Psalm 119 dargestellt. Und eine Besonderheit des Psalmes ist, das fand ich ganz spannend, ich will mal ein bisschen klugscheißen, er ist als Akrostikon angeordnet. Ja, und zwar, das habe ich auch nicht gelernt in meinem Studium, das habe ich noch nie gehört, um ehrlich zu sein. Ein Akrostikon bedeutet, dass es dieser Psalm in 22 Gruppen zu je 8 Versen nach dem hebräischen Alphabet angeordnet ist. Also das bedeutet, jeder der 8 Verse in einer Gruppe, der beginnt mit dem Anfangsbuchstaben, also mit dem hebräischen Anfangsbuchstaben. Und zwar die Gruppe 1 beginnt mit dem Aleph und die Aleph, oder Aleph auf Hebräisch, und die Gruppe 2 beginnt mit dem Bet und so weiter. Ja, so ist es quasi angeordnet. Und es ist ein, im Hebräischen wohl ein poetisches Stilmittel. Und das hat damals den, sollte damals helfen, weil es ja auf Hebräisch geschrieben wurde, das auswendig zu lernen. Genau. Und das fand ich, muss ich sagen, richtig spannend, denn es zeigt uns als heutigen Leser, wenn wir uns so damit beschäftigen, dass sich hier jemand tatsächlich von A bis Z, ja, der Psalmist, mit dem Wort Gottes auseinandergesetzt hat und beschäftigt hat. Ja, also wirklich von Anfang bis Ende, und er hat quasi alles menschlich Mögliche an sprachlichen Ausdrucksformen aufgefahren, um diesen Psalm niederzuschreiben, und hat das auch für dieses Thema, um für dieses Thema Wort Gottes brauchbar zu machen. Und wenn wir das so hören, dann können wir uns nur vorstellen, wie lange der Psalmist damals über diesen Psalm auch meditiert haben muss. Ja, der muss sich richtig Gedanken gemacht haben, der muss wirklich seine ganze Verstandeskraft, sage ich mal, da reingesetzt haben, um zu dieser Form des Lobpreises, weil nichts anderes ist es ja, zu kommen, um Gott da wirklich seine Ehre zu bringen. Und ich habe mal geschaut, was andere dazu sagen, zu diesem Psalm, und zwar Charles Spurgeon, der berühmte englische Prediger, der hat über Psalm 119 was richtig Interessantes gesagt, und zwar nennt er diesen Psalm Selbstgespräch einer frommen Seele gehalten vor ihrer aufgeschlagenen Bibel. Ja, Selbstgespräch einer frommen Seele gehalten vor ihrer aufgeschlagenen Seele. Und der beschreibt noch weiter, wie es ihm erging, als er diesen Psalm 119 studiert hat. Und zwar sagt er: Dies wundersame Spruchgedicht lag vor mir wie ein weites Meer, dessen Wogen die vielen Verse einer nach der anderen daherrollten, ohne eine Insel, auf der man hätte rasten können. Für den, der sich wirklich diesem Psalm hingibt, ist er wie das Weltmeer, so voll, dass seine Wasser nicht gemessen werden können, und so abwechslungsreich, dass das Auge nie ermüdet. Seine Tiefe hat mich mehr überwältigt als seine Länge. Und in dieses Meer, in diese Tiefe, da habe ich mir gedacht, da wollen wir heute mal so ein bisschen unseren großen Zeh oder von mir aus auch euren kleinen Zeh reinhalten und so ein bisschen eintauchen. Ja, mit der Hoffnung und dem Ziel, dass ihr vielleicht ein bisschen Lust drauf bekommt, darin selbst etwas, ich sag mal, geistlich baden zu gehen. Es ist natürlich klar, dass man so einen ganz großen Psalm wie 119, da könnte man ein ganzes Jahresthema oder mehr damit füllen. Und deswegen habe ich uns einfach ein paar Auszüge mitgebracht. Aber ich glaube, ihr werdet auf eure Kosten kommen. Das ist nämlich total, ich sag mal, schier unmöglich, da wirklich eine Predigt mit allen Versen natürlich zu füllen. Ja, das ist jetzt, deswegen habe ich mir gedacht, ich suche mal bei diesem langen Psalm einige interessante Verse repräsentativ heraus und fasse sie unter verschiedenen Überschriften zusammen. Und die allererste Überschrift ist, also erstens, das Wort Gottes ist wahr, gerecht und ewig. Und zwar steht in Vers 142, deine Gerechtigkeit ist eine ewige Gerechtigkeit und dein Gesetz ist Wahrheit. In Vers 144, deine Mahnungen sind gerecht in Ewigkeit. Und 160, dein Wort ist nichts als Wahrheit, alle Ordnungen deiner Gerechtigkeit wären ewiglich. Was wir hier hören können, das bedeutet, alles, was Gott uns sagt, ist wahr. Das entspricht absolut der Realität. Gott kann nicht lügen, der kann keine Falschaussage machen. Und deshalb ist auch Gottes Wort absolut vertrauenswürdig und auch unfehlbar. Alles, was Gott sagt, ist gerecht und gut, und Gottes Reden ist auch nie ungerecht. Ja, wir haben ja manchmal vielleicht, wenn es uns nicht so gut geht, den Eindruck, Gott ist irgendwie manchmal vielleicht ungerecht, aber dem ist nicht so. Gott wird dem Menschen und sich selbst tatsächlich stets gerecht. Und Gottes wahres, gerechtes und gutes Reden ist tatsächlich auch in Ewigkeit gerecht. Das ist nicht nur hier gerecht jetzt punktuell gesehen, sondern es ist auch in Ewigkeit gerecht und es bleibt auch in Ewigkeit gerecht. Jedes menschliche Reden ist irgendwo fehlbar oder es hat das Potenzial, dass sich irgendwas Falsches mit reinmischt. Selbst wenn man es natürlich total gut meint. Und wenn du etwas total Perfektes, etwas absolut Zuverlässiges und Vertrauenswürdiges in dieser Welt suchst, dann such das nicht bei Menschen, sondern dir bleibt dann tatsächlich nur eins, nämlich das Wort Gottes. Darauf kannst du dich verlassen, wenn alles andere versagt. Zweitens, das Wort Gottes ist unvergleichlich wertvoll. Und der Psalmist, der beschreibt das im Psalm 119 folgendermaßen. Und zwar in Vers 72, da sagt er, das Gesetz deines Mundes ist mir lieber als 4000 Stück Gold und Silber. In Vers 127, darum liebe ich deine Gebote mehr als Gold und feines Gold. Und 103, dein Wort ist meinem Munde süßer als Honig. Und ich habe mir gedacht, wie krass ist das? Das ist so ein, das sind Ausdrücke der Wertschätzung. Das Reden Gottes, sein Wort ist dem Beter, so schreibt das hier, wertvoller als die höchsten materiellen Güter dieser Welt. Ja, also wertvoller als aller Reichtum zur damaligen Zeit Gold und Silber. Ja, heute wären es wahrscheinlich, keine Ahnung, Schweizer Franken und Dollar und Euro oder so. Aber damals war das Gold und Silber gewesen. Bei manchen vielleicht auch heute noch so, ja. Keine Ahnung. Und es ist genussvoller als die leckersten Speisen, schreibt der Psalmist, also Honig. Ja, ich glaube, Honig, habe ich gelesen, das war damals mit die einzige hochkalorische Nahrung, die man so in der freien Natur finden konnte. Ja, also mal abgesehen von irgendwelchen Tierchen, die man gejagt hat, gell. Und es war damals was ganz Besonderes gewesen, wenn man irgendwie Honigwabe gefunden hat. Und wie hoch oder gering schätzen wir das Wort? Ja, ist ja hier die Frage, wenn wir das lesen. Wie wertvoll ist dir die Bibel? Wie wertvoll ist dir und mir die Bibel? Was für einen Stellenwert hat sie in deinem Leben im Vergleich zu Reichtümern? Ja, also zu Gold und Silber, zu Schweizer Franken und Dollar, also zu Geld. Und klar, die Bibel ist letztlich auch nur ein Buch mit Papierseiten. Der Wert liegt auch hier jetzt nicht irgendwie in dem Buch, sondern natürlich in seinem Inhalt. Und das waren jetzt zwei Punkte darüber, was das Wort Gottes ist. Aber jetzt schauen wir uns nochmal zwei Verse an, die uns tatsächlich sagen, was denn dieses Wort Gottes bewirkt. Und zwar, das Wort Gottes schenkt Trost und Belebung. Im Psalm 119, da können wir recht häufig lesen, dass Gott uns in Zeiten der Not erquickt. Ja, also dieses alte deutsche Wort erquicken. Ich glaube, ihr wisst alle, was damit gemeint ist. In Vers 25 heißt es, meine Seele liegt im Staube, erquicke mich nach deinem Wort. Ja, also mit dem Wort Gottes. Und in Vers 28, ich gräme mich, dass mir die Seele verschmachtet, stärke mich nach deinem Wort, ja, oder mit deinem Wort, je nach Übersetzung. Also erquicken meint beleben, wiederbeleben, stärken oder jemanden wieder aufrichten. Und das muss bedeuten, dass im Wort Gottes eine Macht innewohnt, ja, also ich nenne es mal eine geheimnisvolle Macht innewohnt. Das Wort Gottes, das sind nicht einfach nur Buchstaben oder Sätze auf Papier, ja, wie wenn du einfach die Zeitung liest. Das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Das Wort Gottes, das sind Worte des Lebens, die belebend wirken. Vielleicht brauchst du gerade wieder mal etwas Belebung. Dann habe ich einen Tipp aus Psalm 119 für dich. lies die Bibel. Ja, das klingt jetzt komisch, ja, vielleicht klingt es sogar zynisch, ist aber überhaupt gar nicht zynisch gemeint, sondern fang an, bitte Gott, dass er dich durch sein Wort erquickt, dass er dich wiederbelebt, dir neue Kraft und dir neue Stärke gibt. Oft ist es dann so, dass die Kraft und die Freude mit dem Lesen kommt. Ja, also so geht es mir, wenn ich habe häufig keine Lust, Bibel zu lesen, aber wenn ich dann die Bibel lese, dann kommt die Lust aufs Bibellesen. Ja, dann erfinde ich wieder irgendwelche, ich sage immer dazu, Gold Nuggets, irgendwelche Sachen, die ich so noch nie gefunden habe, obwohl ich das schon 20 Mal gelesen habe. Irgendwelche Sachen, die mir, die ich von einer ganz anderen Perspektive auf einmal sehe, wo es mir noch nie aufgefallen ist, obwohl ich es auch schon ganz oft gelesen habe. Und ja, manchmal ist es dann auch so, dann denke ich mir, ich habe jetzt vielleicht nichts entdeckt, ja, ist selten so, aber ich habe wenigstens Bibel gelesen und ich glaube, Gott kann damit auch was anfangen. Ja, nicht aus so einem Aspekt der Werksgerechtigkeit, sondern ich glaube, wenn ich das Wort Gottes lese, dann werde ich dadurch auch innerlich, inwendig, ja, wie der Psalmist sagen würde, verändert und ich merke das vielleicht gar nicht selbst. Vielleicht merken es andere Menschen oder Gott hat irgendwas in mir gestartet, was ich eben noch gar nicht selbst merke. Aber Bibel lesen, so bottom line, fang damit an, nimm dir da deine Zeit dafür, das ist wichtig und selbst wenn du dich in Zeiten des, ich sag mal, des Elends, der Krankheit, der Niedergeschlagenheit befindest, hast du die Verheißung Gottes, dass sein Wort dich trösten möchte. In Vers 50 heißt es dazu zum Beispiel, das ist mein Trost in meinem Elend, dass dein Wort mich erquickt. Und in Vers 92, wenn dein Gesetz nicht mein Trost gewesen wäre, so wäre ich vergangen in meinem Elend. Ja? Also lass uns wirklich auf die Erfahrungen von dem Psalmisten bauen und ja, vertrauen, was da geschrieben steht. Ja? Wir können ihm wirklich vertrauen, wenn es da heißt, wenn dein Gesetz nicht mein Trost gewesen wäre, so wäre ich vergangen in meinem Elend. Ja, also das ist ja auch ein Erfahrungsbericht an vielen Stellen. Was hält dich in Zeiten der Not? Was hält, wenn alles andere irgendwie wegbricht? Auf was kann man sich schlussendlich verlassen? Der Psalmist sagt hier, ohne die tröstende Kraft des Wortes Gottes hätte er keine Chance gehabt, in seinem Elend, in seinem Schmerz, in seiner Schmach zu bestehen. Und das Wort Gottes schenkt aber auch neben Trost Freude. Ja, das Wort Gottes schenkt auch Freude. Da habe ich tatsächlich richtig viele Verse im Psalm 119 gefunden, weil Psalm 119 ist in erster Linie ein Lob- und Freudenlied auf das Wort Gottes. Sozusagen ein Jubelruf, ja, wie man sagt, wie der Theologe sagen würde. Und das heißt schon zu Beginn, Vers 1, glücklich zu preisen ist der, der im Gesetz des Herrn wandelt. Vers 16, ich habe Freude an deinen Satzungen. 24, ich habe Freude an deinen Mahnungen. 35, ich habe Gefallen an deinen Geboten. 142, ich habe Freude an deinen Geboten. 70, ich aber habe Freude an deinem Gesetz. In 77 ebenso. 111, deine Mahnungen sind meines Herzens Wonne. Ja, können wir vielleicht so als moderner Mensch nicht so viel damit anfangen. Ja, stellt euch mal vor, ihr werdet ermahnt von der Polizei und ihr sagt, die Ermahnungen sind meines Herzens Wonne. Der wird euch wahrscheinlich komisch angucken. Aber tatsächlich ist, wenn Gott uns ermahnt, ist etwas Positives, ja, ist etwas Gutes, weil er nicht möchte, dass wir mit unseren Füßen irgendwo falsch gehen, ja, auf dem falschen Weg gehen. Vers 54, deine Gebote sind mein Lied. 119, liebe ich deine Mahnungen. Und 48, und hebe meine Hände auf zu deinen Geboten, die mir lieb sind. Was wir da nicht lesen können, wie sich aber wahrscheinlich häufig unsere Gedichte über das Wort Gottes anhören würden, wäre, oh, es macht mir so Mühe, dein Wort zu lesen, Gott. Eigentlich habe ich jetzt gerade gar keine Lust. Irgendwie ist es gerade auch eine Last für mich. Ich finde kaum Zeit dazu. Irgendwie ist es auch gerade viel zu trocken, den Psalm zu lesen. Immer du mit deinen Geboten, mit deinen Weisungen, mit deinen Einschränkungen vielleicht. Das macht mir gerade gar keinen Spaß. Aber wir sollten genauso wie der Psalmist verstehen, dass Gott ja kein, ich sag mal, Miesepeter ist, der uns durch sein Wort einfach nur das Leben schwer machen möchte. Sondern Gott ist der gute Vater, der uns sein Wort gegeben hat als Orientierung, als gute Lebensordnung, damit wir Leben haben und damit wir auch Freude im Leben haben. Und hier freut sich der Psalmist tatsächlich über Gottes Wort. Hier ist jemand, der Gottes Wort tatsächlich wertschätzt, der Gottes Wort liebt, weil er verstanden hat, dass das eben nicht einfach nur der tote Buchstabe ist, sondern dass hinter diesem Wort ein liebender Vater steht, der uns von Herzen liebt und der uns auch von Herzen froh machen möchte. Und deswegen sehnt sich der Beter, der Psalmist wahrscheinlich richtig stark danach, weil er eben sich nach Gott sehnt. Ja, der verbindet diesen Psalm eben so stark mit Gott. Der weiß, dass es eben Kraft hat, wenn er das betet. Und ich finde, das ist so ein richtig krasser Aspekt, den man sich immer mal wieder vergewissern sollte. Im Psalm 119 sind immer auch Bitten rund um dieses Wort Gottes zu finden. Und eine ganz wesentliche Bitte in diesem Psalm lautet: Lehre mich oder unterweise mich. Ja, ist ein anderer Begriff dafür. Und zwar in Vers 12 und 26 heißt es: Lehre mich deine Gebote. In 27: Lass mich verstehen den Weg deiner Befehle. Und in 66: Lehre mich heilsame Einsicht und Erkenntnis, denn ich glaube deinen Geboten. Die Sache ist ja, kein Christ hat irgendwann ausgelernt, sage ich jetzt mal. Es ist nicht wie in der Ausbildung, wo du dann nach 3,5 Jahren fertig bist und du weißt schon einen ganz großen Teil sicher. Da kannst du auch noch viel dazulernen, aber im Endeffekt weißt du schon ganz vieles, ja, und hast ausgelernt. Aber so ist es da ja nicht beim Christsein. Selbst der Christ, der nicht in der Lage ist, der in der Lage war, diesen Psalm zu schreiben. Ja, selbst der Psalmist, der Psalm 119 geschrieben hat, hat nicht ausgelernt. Es gibt keinen Christen, der auf dieser Welt, der nicht noch immer irgendetwas geistlich gesehen dazulernen könnte. Und ich finde, das ist auch eine wesentliche Eigenschaft eines Jünger Jesu, dass er wissbegierig bleibt, dass er Lust darauf hat, neue Erfahrungen mit Gott zu machen, dass er bereit ist, dazu zu hören und dass er so quasi immer wieder aufs Neue zu den Füßen Jesu sitzt. Und ich finde, ja, wir können so viel von diesem Psalmisten lernen, dass wir wirklich mit so einer, wir können wirklich lernen, dass wir mit einem ganz neuen Respekt, mit einer ganz neuen Wertschätzung dem Wort Gottes begegnen. Weil wir sind die Schüler und Gott ist der Meister und wir lassen uns belehren und belehren nicht selbst das Wort. Und dass wir was Bleibendes und Fruchtbares mitnehmen und erkennen beim Bibellesen, das verdanken wir schlussendlich der Unterweisung durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist ein Schlüssel für die Unterweisung und deswegen sollten wir auch immer wieder, ich habe das glaube ich schon die letzten Male gesagt, sollten wir immer wieder auch ihn bitten, wenn wir beim Bibellesen sind, wenn wir beim Beten sind, dass er uns wirklich an die Hand nimmt und unterweist, uns vielleicht Dinge zeigt, die uns noch gar nicht wirklich so offenbart wurden, sodass wir überhaupt erkennen und verstehen, was er von uns will. Und wenn dieser Psalm nicht schon Ermutigung und Motivation genug ist, dann habe ich jetzt noch was aus dem Neuen Testament für uns, nämlich 3 Jesusworte aus Johannes 17, die nämlich das bestätigen, was im Psalm 119 steht, und so dass wir uns nicht nur im Alten Testament aufgehalten haben heute. Und zwar betet Jesus zum Beispiel zum Vater für die Welt und für seine Jünger: dieses rede ich in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Sagt er in Johannes 17, Vers 13. Im Hören auf Jesu Worte, auf Gottes Wort, liegt Freude. Das heißt hier, heilige sie durch die Wahrheit, denn dein Wort ist Wahrheit. In Johannes 17, Vers 17. Jesus stellt hier klar, dass Psalm 119 Gottes Wort ist. Und nicht einfach nur Gottes Wort, sondern dass Gottes Wort Wahrheit ist. Und durch Gottes Wort werden wir geheiligt. Das bedeutet, wir werden verändert. Die Bibel ist sozusagen Gottes Werkzeug, uns zu heiligen, also uns Jesus ähnlicher zu machen. Das heißt hier, ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. In Jesus 17, Vers 20. Psalm 119 und Jesus selbst verheißen und versprechen uns Freude, Leben, Erquickung, Stärkung, Erkenntnis, Weisheit, Glauben, Trost und Liebe. Das alles und noch viel mehr hat das Wort Gottes uns zu bieten. Und es ist doch das, was wir wollen, wo wir als Menschen uns tatsächlich, wenn wir ehrlich sind, ausstrecken. Das, wonach wir uns sehen. Wir sehen uns absolut nach diesen Dingen, ja? In schwierigen Zeiten sehen wir uns nach Trost, ja? Und wahrscheinlich immer sehen wir uns nach Liebe. Und diese Sehnsucht wird gestillt durch das Wort Gottes, wenn wir es zulassen. Denn sein Wort sagt im Psalm 119, und Jesus bestätigt das auch, wie ihr eben gehört habt, in der Auseinandersetzung, sich selbst versenken, im Lesen und Meditieren im Wort Gottes, finden wir die Antwort auf das, was wir beim Menschen niemals finden werden. Und deswegen lohnt es sich hier auch, sich hier wirklich Vorsätze zu nehmen, bezogen auf geistliches Wachstum, bezogen auf das Wort Gottes. Sich einen eigenen persönlichen Plan zu schmieden, wie man jetzt an die Sache rangeht mit Gottes Wort. Wie man es schafft, für sich selbst diesen geistlichen Schatz zu heben. Und was aber oft fehlt, ist natürlich ein Plan, das praktisch umzusetzen. Und da gibt es ja viele Sachen, die man da, die ihr sicher auch schon gehört habt. Die Sache ist, jeder muss da seinen eigenen Stil finden, seinen Weg, seine Herangehensweise oder seinen Ort. Zum Beispiel Bibellesepläne. Ja, es gibt wunderbare Bibellesepläne. Der eine Bibelleseplan, der für den einen super hervorragend ist, muss nicht unbedingt für den anderen gut sein. Ja, also schaut euch da wirklich um. Es gibt wirklich gute Sachen, wo ihr sicher was für euch selbst finden werdet. Ja, es muss jetzt nicht der Bibelleseplan sein, wo du morgens das Neue Testament machst und abends das Alte Testament oder umgekehrt und du jeden Tag da eine Dreiviertelstunde dran bist. Vielleicht ist für dich auch einfach ein Bibelleseplan was, wo du jeden Tag einfach deine 5 Minuten hast, ruhige Zeit mit Gott, und es bringt dich geistlich auf ein ganz neues Level. Ja, es ist total individuell. Oder Hauskreise sind da auch total praktisch, geistlich zu wachsen, wo man vielleicht einfach mal ein biblisches Thema intensiver durchgeht, als man das vielleicht in einem Gottesdienst haben kann, weil man da wirklich sich über eine längere Zeit damit beschäftigen kann. Also lass dich nicht davon abschrecken jetzt von dem Thema heute, ganz nach dem Motto, das schaffe ich ja eh nicht, das ist viel zu hoch für mich, ich werde da nie so das Wachstum haben. Ich glaube, das wäre Quatsch. Sondern lass dich wirklich von dieser Freude des Psalmisten hier aus Psalm 119 anstecken, dich inspirieren, dich motivieren und werde wirklich so ein Mensch wie aus Psalm 119. Amen.